Generell zum Charakter des, was wir hier machen werden, muss ich ein paar ganz grundsätzliche Dinge dazu sagen. Das ist mir schon auf der Homepage gesehen, teilweise. Es ist so, dass wir hier philosophische Logik machen, was aber nicht zu verwechseln ist mit Philosophie der Logik und mit einem Nachdenken über Logik. Sondern es handelt sich hier tatsächlich um eine mathematische Disziplin. Logik im formalen Sinn, im formalen mathematischen Sinn, wird ausgebaut zur philosophischen Logik. Ich werde später noch etwas was Genaueres dazu sagen, da müssen wir gleich ganz am Anfang, um sie nicht völlig zu verschrecken mit dem, was dann nachher kommen wird. Also wir werden in den Lehrveranstaltungen zum Großteil uns mit formalen Konzepten auseinandersetzen, formalen Konzeptualisierung von Logik, die auf dem aufbauen, was Sie kennengelernt haben in der Einführungsvorlesung der Kollegin Achmatter oder in einer anderen Einführungsvorlesung der Kollegin Achmatter und über das hinausgehen. Also das heißt, es wird tendenziell nicht weniger formal sein, sondern tendenziell eher mehr formal, was aber nicht bedeutet, dass es rein mathematisch ist, was wir machen, sondern es ist also, es ist keine rein mathematische Angelegenheit, was wir diskutieren werden, sondern es geht darum, formale Konzepte, formale Konstruktionen, Logiken, und dann sich anzuschauen, wie kann man diese formalen Logiken philosophisch interpretieren, wissenschaftlich. Philosophische Wissenschaften, weil sehr oft Konzepte zu verorten, die man jetzt gar nicht im engeren Sinne des philosophischen Konzepts hat. Aber die Sachen, die man sich zum Beispiel Der Begriff der Zeitung geht es darum, eine Formalisierung für den Begriff der Zeit zu finden, der zentrales Konzept und diese Konzeptualisierungen werden auch primär von diesen naturwissenschaftlichen Untergrund vorgenommen und haben dann sozusagen zunächst einmal eine wissenschaftliche Komponente und erst eine Frage zusätzlich eine philosophische Komponente. Andere Konzepte, die dann natürlich wesentlich philosophischer sind, sind die Notwendigkeit, der Möglichkeit, der Ordnung, also die Literei von Beispielen, wo das philosophische Lehren vorkommt. Also das ist nur so zum ganz generellen Status der Veranstaltung. Dann kurz zu diesem Zettel, den es sicher nicht alle bekommen haben, die Informationen, die da draufstehen, finden Sie alle auch auf der Homepage. Also wenn Sie in das Vorlesungsverzeichnis reingehen, ist das ein Link zu der Vorlesungs-Homepage, wo Sie dann auch diese Übersicht finden. Ich habe das in den letzten Tagen ein paar Mal abgeschenkt. Das Einzige, was dezidiert nicht auf der Homepage ist, das ist der Zugang zu diesem elektronischen Ressourcen. Und zwar gibt es da einen Benutzernamen, der ist Rudolf, eingeschrieben. Und das sollten Sie sich notieren, weil Sie den Fettbest nicht haben. Und dann gibt es ja Kennwort. Beides eingeschrieben. Wenn Sie auf die Homepage gehen, dann ist unten ein Link, wo steht, da sind ein paar elektronische Ressourcen drinnen. Wenn Sie da draufklicken, müssen Sie das eingeben. Dann finden Sie halt dann diverse Bücher, elektronische Fassungen, die allerdings, muss ich dazu sagen, dass die Medien nicht hundertprozentig legal ist, nur für den Gebrauch in der Vorlesung machen. Das sind viele Bedingungen im Internet, aber sie dürfen das natürlich nicht verbreiten, weitergeben oder außerhalb der Vorlesung nur zur Einschränkung dazu. Das Wichtigste ist, es gibt ein Skriptum zur Vorlesung. Das können Sie abrufen, wenn Sie auf die Homepage gehen. Und ich werde mich relativ eng an diesem Skriptum orientieren. Und das ist dann natürlich auch eine besondere Grundlage für die Prüfung. Die Schrift, die es sein wird, in der letzten Einheit, aber eigentlich die Prüfung war schriftlich. Auf der Grundlage der Vorlesung bzw. des Skriptums zu Ihrer Orientierung, ich sage das auch dazu, sollten Sie das Skriptum gestern oder vorgestern schon mal runtergeladen haben, dann ist das Einzige, was Sie jetzt noch geändert haben, sind diese Sternungen bei den einzelnen Kapiteln. Und zwar habe ich da noch ein paar zusätzliche Sterne hinzugefügt und diese Sterne, die da finden, sind für die Prüfung insofern wichtig, als Sie diese Abschnitte für die Prüfung damit das steht hier drin und das steht auch auf der Homepage schon überall. Also alle Abschnitte, wo jetzt in der jetzigen Version unser Stern dabei ist, kommen dann nicht zum Prüfen. Wie die Prüfung genau ausschauen wird, werden wir dann noch im Laufe der Veranstaltung besprechen. Im Wesentlichen wird es eine erweiterte Form einer was aber nicht bedeutet, dass es extrem einfach sein wird, das sage ich auch gleich. Es geht um formale Konzepte, es geht um formale Definitionen, darum zu verstehen, wie funktioniert jetzt diese Modallogik oder wie funktioniert diese Konstruktion. Und das muss man irgendwie sozusagen im Kopf haben, um dann diese Frage sprechen und auf die keine Textfragen sein, die irgendwie lange Antworten formulieren müssen, sondern es sind relativ spitze, prägnante Fragen, die wir auf das Konzept beziehen und wo auch die Antwort im Wesentlichen einsatz ist. Das sind sehr prägnante, also die eine subjektive Einschätzung der Fragen. Also das soweit einmal zum zur Homepage, zum Skriptum. Dann gibt es dazu schon irgendwelche Fragen, grundsätzlich zum Ablauf der Veranstaltung. Also müssen die oder nur in den Raum gewünscht, ob die nicht so machen.
Das ist die komplette Kopiervorlage, die wir abgeben, ist ein anderer, relativ ausdrucken.
An sich ist es relativ egal, weil meines Wissens ist es so, dass sie in diesem Raum, wo dieser Drucker steht, nicht nur kopieren, sondern auch ausdrucken können.
Ja,
das ist heißt, sie müssen einfach nur dort in den Computer reingehen und dann irgendwie das Bibliothekarin fragen und dann können sie es genauso diskutieren können.
Man kann auch direkt mit einem USB-Stick und man kopiert auch einen Mixshop ausdrucken.
Also, es geht in jeder Hinsicht. Also, ich glaube, das muss man nicht unbedingt machen. Was glaubt ihr, wie viele grundsätzliche Leute waren? Die E-Mail-Adresse, die sah sich auf der Homepage drauf. Aber ich weiß nicht, was da
draufsteht.
Also die Homepage findet man über das Vorlesungsverzeichnis. Aber wenn man ins Vorlesungsverzeichnis reingeht, ist der Link drauf und dann steht alles. Alle Informationen, das Einzige, was man braucht, ist eben benutzen aber ein Scanwort für diese elektronischen Informationen. Alles andere steht auf der Seite. Okay. Ja. Sonst noch organisatorische Fragen. Also zum Ablauf der Veranstaltung. Wir werden die ersten Abschnitte relativ systematisch durchgehen. Ich würde das auch auf der Homepage, wie auf dem Kinderausdruck, wir beginnen mit Aussagenlogik, weil ich gerade nur jetzt versuche. Das heißt, wir beginnen mit einer Wiederholung dessen, was Sie von den Einführungen der Veranstaltungen haben. Wir sind ja auch mit diesem ersten Teil, also heute das nächste Mal, da muss man schneller vorgehen, wir müssen nur kurz die Konzepte wiederholen. Ich muss die gerade speziell darauf bitten, wenn es immer noch dunkel ist, einfach das Skriptum einschalten, beziehungsweise wenn die anderen Literatur die sich erkannt haben. Und dann werden wir auf der Grundlage dieser Wiederholung, wenn wir uns mal überlegen, was wollen wir da eigentlich genau? Ich meine, ich habe das am Anfang der Zeit jetzt angedeutet, aber wir werden das sozusagen dann noch ein bisschen vertiefen, wenn wir uns überlegen, was bedeutet eigentlich philosophische Logik, worum geht es da, wie unterscheidet sich die von der normalen mathematischen Logik, was sind da so die Ideen und Konzepte, die dahinter stecken. Und dann geht es eben los mit den im engeren Sinn nicht klassischen Inhalten, die wir da diskutieren werden, und das wird sich im Wesentlichen auf drei Abschnitte aufteilen, nämlich Logik höherer Stufe, also die zweite Stufe der Typenlogik, dann Modallogik, das ist mir das Hauptgebiet, ich mache vor, dass das größte Gebiet in der philosophischen Logik ist, und zum Abschluss dann noch Mehrwerte geben. Ein wichtiges Detail auch noch, am 22.10. ein Facebook-Vortrag, also in zwei Wochen. Okay, das ist die Bewahrung auf der Veranstaltung. Das ist ein generellen Ablauf der Veranstaltung. Wenn sonst keine allgemeine Fragen sind, dann würde ich sagen, beginnen wir. Was den Ablauf jeder einzelnen einer betrifft, wir die Dinge auf den Tafel schreiben, wir versuchen das zu erläutern. Ich möchte Sie aber bitten, wenn irgendwas unklar ist, sofort zu fragen. Das ist vor allem bei diesen Dingen, die mathematisch sind und wirklich um formale Konzepte geht, sehr wichtig, weil Sie irgendein Detail nicht verstehen, dann verstehen Sie wahrscheinlich auch alle diese im Anschluss ergeben. Die Mathematik ist immer, wenn man es sieht, aufbauend. Wenn man die elementaren Grundlagen nicht verstanden hat, dann versteht man natürlich auch das, was man mit diesen Konzepten dann in weiterer Folge also fragen Sie, wenn irgendwas unklar ist, das Wort. Und wir werden trotzdem am Ende der Plattform immer Zeit lassen, noch ganz allgemeine machen zu können, um hinterfragen zu können, wie das arbeitet. Darum, da in jedem Fall, also auch für den geistigen Angriff, eine philosophische Situation sich zu überlegen und nicht nur die einzelnen Formate des zu verstehen. Also auch, um das noch einmal klarzustellen, wenn wir uns mit Formalismen befassen und wenn wir das in der geballten Weise machen, das ist ja der Fall, vielleicht zu anderen philosophischen Veranstaltungen, dann geht es trotzdem hier immer nur darum, diese Formalismen zu haben, zu verstehen, um sie dann für bestimmte philosophische Konzeptualisierungen einsetzen zu können und philosophische Interpretationen daran zu führen. Also diese Konzeptualisierungen können nie Selbstzweck sein und es wäre natürlich auch völlig irgendwie so recht zu glauben, dass diese Konzeptualisierungen von sich aus irgendwas philosophisch erklären. Es kommt also immer darauf an, wenn man ein so ein Konzept hat, wenn man so eine logische, mathematische Konstruktion hat, sich dann zu fragen, was sagt man das jetzt philosophisch, was kann ich damit machen, zum Beispiel in der Sprachphilosophie oder im Rahmen der Ontologie und der Diskussion. Oder auch im Rahmen der Mythologie. Gut, nach dieser Einleitung werde ich Ihnen diese Konzepte zu wiederholen, die Sie eigentlich schon kennen sollten, zum Großteil schon kennen sollten aus der Einführungslehrveranstaltung. Es ist aber trotzdem, also aus der Einführung in die Logik, es ist aber trotzdem ganz wichtig, das noch einmal durchzugehen, weil einfach wir uns da alle gemeinsam auf den Stand bringen sollten. Ja, eine Sache hätte ich noch fast vergessen. Vielleicht noch ein ganz grober und genereller Überblick darüber, was wir auf einer rein formal-konzeptuellen Ebene da vorhaben zu machen. Also, wenn man philosophische Logik und mathematische Logik irgendwie miteinander vergleichen will, dann gibt es im Prinzip zwei Zugangsweisen für diese Unterscheidung. Die eine Zugangsweise ist die zu sagen, und das wird von vielen auch heute noch vertreten, zu sagen, mathematische Logik ist sowas wie ein Kernkonstrukt der Logik, also das sind sozusagen die klassischen Referate der Logik, die ist, also die natürlich über der Logik, die im 20. Jahrhundert entstanden sind, da ist die Grundlage. Also die ganzen Referate der mathematischen, der auf rege und nach so aufbauenden mathematischen Logik, die sich auf bestimmte Grundannahmen beschränken, zum Beispiel Zweiwertigkeit, Satz von ausgeschlossenen Dritten und dergleichen. Und dann kann man dieses Kernkonstrukt der mathematischen Logik erweitern und kann bestimmte Variationen, bestimmte konzeptuelle Erweiterungen dazu sich überlegen, also beispielsweise eine Logik zu haben, die nicht zweiwertig ist, also nicht zwei Wahrheitswerte ausschließlich existieren, wahr und falsch, sondern zusätzliche Wahrheitswerte. Oder eine Logik, wo man zusätzliche formale Junktoren einführt, für notwendig gilt oder möglicherweise gilt, und der technische Falllogik. Oder eben auch dann diese Logik höherer Stufen. Das heißt, im Sinne dieser Konzeption wäre die philosophische Logik nichts anderes als eine Erweiterung der mathematischen Logik und würde praktisch die gesamte mathematische Logik mit umfassen. Das gibt es nicht zugrunde legen, weil ich das ein bisschen differenzierter. Ich würde es eher so sehen, dass man, das ist hier einen gewissen Kern von logischen Problemstellungen, von logischen Theoremen vor allem, der tatsächlich auf die klassische Epoche der mathematischen Logik zurückgeht, also auf diese Epoche von Frege und Böden, da gibt es so ein Lieder, wo das so diese klassische Epoche besprochen wird, von dem man sozusagen die Kernkonstruktion der mathematischen Logik, also der Kern der mathematischen Logik. Also im Wesentlichen ist es eigentlich das, was Sie in einer Einführungslehrveranstaltung kennenlernen, auch wenn Sie da natürlich nicht alle Theoreme beweisen oder alle Theoreme kennenlernen nur, aber es sind halt solche Sachen wie Aussagenlogik, die Datenlogik, die erste Stufe, die entsprechenden Theorem, die zum Beispiel sagen, dass diese Prädikaten in dieser Stufe vollständig ist, aber unbezweifelbar. Und aufbauend auf diesen Kernkonstruktionen gibt es dann auf der einen Seite die weiteren Entwicklungen in der mathematischen Logik, also die sozusagen mathematische Logik, so wie sie heute betrieben wird, das was heute in der mathematischen Logik thematisiert wird, plus bestimmte nicht klassische Entwicklungen in der mathematischen Logik, die aber eher innermathematisch bzw. in der intermathematischen Diskussion thematisiert werden. Das sind so nicht klassischen Konstruktionen, wie zum Beispiel die funktionistische Logik oder die Kategorienlogik. Das sind also Logiken, die motiviert sind aus der mathematischen Grundlagendebatte heraus und nicht aus einer zum Beispiel linguistischen oder philosophischen Motivation. Diesen Teil werden wir weglassen. Ja, das ist sozusagen das, was uns von diesem Blick unterscheidet. Wir sagen, es gibt da einen gewissen Teil, der ist zwar in der mathematischen Logik wichtig und aus dem bestehen im Prinzip die Dinge, die mathematische Logik dazu hat. Aber den braucht man eigentlich in der philosophischen Logik nur in ganz bestimmten Ausnahmen. Und diese Ausnahmen belassen. Auf der anderen Seite gibt es dann auch aufbauend auf diesen Kernkonstruktionen eben diese nicht klassischen, die du angesprochen hast, nicht klassischen Formalisierungen der Logik, die man im Wesentlichen auf Variationen der Ausdrucksmöglichkeiten dieser Kernkonstruktionen der mathematischen Logik. Und das sind im Wesentlichen, also wenn wir bestimmte Spielregeln festhalten, die in der klassischen Logik getroffen werden, sind diese drei Dinge, die ich angesprochen habe, nämlich Logik höherer Stufe, Modallogik und Theorie. Und dann kommen noch ein paar weitere Fragen dazu, die jetzt auch verschiedenerweise auch in der Vorlesung nicht beantwortet werden. Und zwar sind das jetzt andere Formalisierungen der Logik, die in einem noch stärkeren Sinn dann nicht klassisch sind und zur Weise bestimmte Grundannahmen, die wir hier treffen, zum Beispiel die Grundannahme, dass eine Logik immer aus einer klaren Unterscheidung zwischen syntaktischer und semantischer Spezifikation aufgebaut ist. Oder die Grundannahme, dass die Metasprache, also die Grundsprache, das Werkzeug, das wir verwenden in der Logik, nur das Werkzeug der Mengentheorie. Wenn man diese Dinge verliert, dann kommen noch zusätzliche Spielarten und Varianten hinzu, wie zum Beispiel die Kategorienlogik, die eigentlich aus der mathematischen Logik stammt, aber eben auch in der Linguistik, also jetzt diskutiert wird. Viele andere Spielarten. Das brauchen wir jetzt dann im Detail erwähnen, wenn wir zuletzt unterstützen. Das heißt, was wir machen, ist, wir lassen diejenigen Konstruktionen oder diejenigen Problemstellungen, insbesondere der mathematischen Logik der Seite, die über diesen klassischen Kanon der mathematischen Logik hinausgehen. Und zweitens beschränken wir uns im Rahmen einer Logik, die sich mit Fragestellungen auseinandersetzt, zum Beispiel in der Linguistik oder Wissenschaftstheorie relevant sind, beschränken wir uns auf einen Kern von Konstruktion und lassen ein paar eher exotische Gebiete weg, wobei ich da auch dazu sagen muss, dass diese Gebiete, die wir da weglassen, wirklich exotisch sind. Also die können ja mal reinschauen in diversen Lehrbücher, Überblicksdarstellungen der Logik, da werden sie in nur ganz wenigen Fällen nur Andeutungen finden, die solche Dinge mit einbeziehen. Also es ist tatsächlich so, dass das, was wir hier machen, wahrscheinlich tendenziell eher viel mehr ist, als in so einer Lehrveranstaltung normal gemacht wird. Also das ist eine Restriktion, die, glaube ich, absolut zulässig ist, weil sonst use this as an enemy stop sheet.
Wo würde zum Beispiel die deontische Logik reingehen?
Das ist Modallogik. Das wäre auf jeden Fall behandelt und das wird auch ein wichtiges Thema sein. Also das, Sie brauchen keine Angst haben, dass wir irgendwelche klassischen Konzeptualisierungen, die in klassischen philosophischen Diskussionen, in analytischen Philosophie irgendwann eine Rolle gespielt haben, hier weggelassen werden, weil in all diesen Diskussionen man mit Sicherheit mit dem Repertoire, das wir da diskutieren, wird rauskommen. Ja? Also Logik, Höherstufe, Modallogik und mehrwertige Logik. Insbesondere ist es so, dass man wahrscheinlich sagen kann, dass 80% oder 90% der philosophischen Fragestellungen, die an Logik geknüpft wurden, im Rahmen der Modallogik diskutiert. Also ob das jetzt der Begriff der Notwendigkeit und der Möglichkeit ist, der Kritiker, ob das jetzt der Begriff Glauben und Wissen ist bei Hittiker, ob das Fragestellungen der Theorie der Bedeutung oder der Referenz von Einlagen oder Kassenbegriffen sind, ob das solche Dinge sind wie diese ganze Diskussion mit möglichen oder unmöglichen Welten, das sind alles Dinge, die im Rahmen der Modallogik diskutiert werden und natürlich auch mit der Das heißt, es wird uns sicher nichts durch die Lappen gehen in philosophischer Hinsicht, wenn wir uns auf diese drei Dinge beschränken. Ich wollte nur sozusagen der Vollständigkeit aber dazu sagen, dass es natürlich auch Aspekte gibt, die man darüber hinaus noch diskutieren könnte, die aber sozusagen aktiv behandelt werden, hauptsächlich in eher sagen wir mal, formal orientierten Diskussionszirkeln. Einzige Ausnahme, wo es eine inhaltliche Diskussion gibt, ist eigentlich die Linguistik. Ja, die formale Linguistik, die ist wirklich formal, da ist sehr sophisticated, sehr spezialisiert. Viel spezialisierter als die philosophische, als die Philosophie der Logik im Rahmen der Philosophie. Wer sich das jemand erinnert, der Linguistik studiert, der Linguistik macht. Ja, schade. Also das ist ein, für Linguisten, das ist sicherlich so, dass es da dass auch diese Querkonstruktion wichtig ist, dass es aber da dann eben beispielsweise Diskussionen gibt, wo eben Kategorien obwohl wir auch sehen, wir den gerade da ist insofern diese Querkonstruktion wichtig. Also der Richard Montague, einer der wichtigsten Philosophen der Logik, der uns immer wieder begegnen würde in der Vorlesung, eigentlich primär linguistische Motive gehabt hat in seinen Konstruktionen im Rahmen der Modallogik und der Logik höherer Stufen. Gut, also das noch einmal so ganz generell. Und jetzt möchte ich mal kurz beginnen mit ein paar Konzepten aus der Mengentheorie, die wichtig sind, die Sie unbedingt kennen sollten, weil sie uns ständig begegnen werden. Im Grunde genommen kann man sagen, dass das die mengentheoretischen Konzepte, das sind diese, die 5, 6 oder 7 mathematische Begriffe, eigentlich das gesamte mathematische Repertoire darstellen, das wir hier also wir werden eigentlich, Sie können das durchkennen, Sie werden nichts finden, keine Definition finden, die man nicht vollständig auf diese mengentheoretischen Konzeptualisierungen herunterbrechen kann. Abgesehen natürlich von logischen Definitionen, die dann aber ihrerseits wieder mengentheoretisch. Also ganz kurz zum Mengenbegriff, da könnte man natürlich jetzt alleine schon ganzes Semester darüber diskutieren, deswegen müssen wir das ganz radikal abkürzen. Also Sie kennen das sicher noch aus der Einführungslehrveranstaltung. Das war eigentlich eine der initialen Diskussionen, die zu dieser Entwicklung der modernen Mathematik, der modernen mathematischen Logik geführt, nämlich die Frage, auf welcher Basis kann man die Sprache der Mathematik aufbauen? Das ist eine linguistische, braucht eine linguistische Basis für die Sprache der Mathematik. Und da hat sich, da hat es verschiedene Möglichkeiten gegeben, verschiedene Varianten diskutiert worden sind, aber es hat sich letztlich herauskristallisiert, dieser Mengenbegriff, den man ganz grob so charakterisieren könnte, auch im Unterschied zur Alternativen, wie der Neurologie und dergleichen, dass man eine mathematische Gesamtheit von Objekten nur so auffasst, dass wenn ich da Objekte habe, die in dieser Gesamtheit drin sind, dass dann diese Gesamtheit sich unterscheidet von der bloßen Liste, die diese wieder Objekte, der bloßen Zusammenstellung von der Liste. Das heißt, in anderen Worten, diese Mengen Klammern, die man da herumsetzt, haben mathematisch gesehen eine Bedeutung. Am besten kann man sich das so vorstellen, wie man nimmt sie hin und steckt sie in einen Sack. Ja? Und es ist natürlich klar, dass rein ontologisch oder physikalisch gesehen ist dieser Sack mit den Dingen drinnen und andere sind die Dinge allein. Und deswegen natürlich auch jetzt, wo man das Element P oder das Ding P und die Menge, die dieses Element P enthält, sind zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn ich dann die Menge, wo die Menge drin ist, das sind P drin, das sind endlich, das ist wieder unterschiedlich. Also das wäre dann praktisch neben das, steckt in den Sack rein und dann nehmen wir den Sack noch einmal in diesen Sack. Das ist eine rein strukturale Unterscheidung, die man da trifft und die sich bewährt hat in der Mathematik und deswegen verwendet hat. Und jetzt muss man natürlich erleben, was sind elementare Festsetzungen, die man treffen muss aufgrund dieser Entscheidung, dass man sagt, eine Menge ist was anderes wie die Zahl der Elemente. Und die elementarste dieser Festsetzungen ist wahrscheinlich die, wo man sagen muss, das ist eine Beschreibung dessen, was ich vorher gesagt habe, dass eine Menge nie sich selbst als Element enthält. Also, durch dass die Menge nur was anderes ist, wie, das, wie die Elemente und das Element bestimmen ist, kann eine Menge sich nie selbst als Element enthalten. Das ist eine elementare Festsetzung, die mit dieser Grundentscheidung zusammenhängt. Und jetzt ergibt sich daraus aber folgendes Problem, das ist die berühmte Russellsche Paradoxie, die der Russell dass wir könnten uns jetzt folgendes überlegen, wir könnten sagen, wenn wir so eine Sprache haben, die Mengen beschreibt, dann könnte sozusagen eine Möglichkeit, Mengen zu definieren, ist, dass man sagt, ich definiere immer, wenn ich eine bestimmte Beschreibung 4 habe, egal wie die ausschaut, definiere ich die dazu passende Menge x aller Elemente, die diese Beschreibung bieten. Ja? Und jetzt könnte man dann sagen, okay, und auf dieser Grundlage definiere ich dann einfach die Menge aller x, die Eigenschaft haben, sich nicht selbst als Element zu enthalten. Was wäre das für eine Menge? Wie könnte man diese Menge aller x, die Eigenschaft hat, sich nicht selbst als Element enthalten, auch beschreiben? Das wäre
eine Menge. Menge?
Nein, das ist eher das Gegenteil. Die Menge aller Mengen. Ja? Weil jede Menge hat diese Eigenschaft, sich nicht selbst als Element zu enthalten. Also kriege ich, versucht, dass ich einfach sage, ich nehme die Menge aller Dinge, die diese Eigenschaft haben, kriege ich alle Mengen. Das ist die Menge aller Mengen. Und diese Menge aller Mengen eben, muss daher natürlich, wenn sie alle Mengen enthält, insbesondere die Eigenschaft haben, dass sie sich selbst enthält. Aber aufgrund unserer vorausgegangenen Festsetzung muss natürlich auch finden, dass sie sich nicht selbst. Und das ist diese berühmte Russellsche Paradoxie, die uns aufgrund von ganz grundlegenden Überlegungen zu einem Widerspruch führt. Das heißt, es ist einfach ein Problem, dass wir diese Menge aller Mengen nicht definieren können. Wir können mit der Mengen theoretisch und praktisch alles Mögliche tun, aber wir haben sozusagen keine, das ist eine absolut universell einsetzbare mathematische Grundlage zur Menge, aber leider ist sie insofern nicht umfassend, dass es kein Ding in dieser Grundlage gibt, dass es keine Menge gibt, die alle Mengen umfasst. Weil wenn ich dieses Ding definieren würde, würde das zu okay, also wir können das uns nicht sehr lange damit aufhalten. Dazu zu sagen ist, wie wir das Ganze in den Griff bekommen, wir haben das so in den Griff bekommen, dass wir einfach zu diesem Grundaktion eine Reihe von weiteren Aktionen hinzufügen, die zum Beispiel verhindert, dass man so eine Menge der Menge definieren kann in dieser Sprache. Und hat einfach sozusagen gesagt, na gut, wenn es mit der Brechstange nicht geht, dann machen wir es halt mit dem Schraubenzieher oder irgendwie so. Und hat sozusagen diese dieses Grundrepertoire von Aktionen und zusätzliche Aktionen erweitert, was zu dieser terminofränkischen Mengentheorie geführt hat, zu den Spielarten, diese Axiomatisierung. Und auf dieser Basis funktioniert das alles wunderbar und haben wir eine mathematische Sprache, die eigentlich alle Anforderungen, die wir in der mathematischen Sprache anlegen müssen, können müssen, erfüllen und der werden wir uns jetzt. So, und da gibt es jetzt ein paar wichtige. Man führt zusätzliche Axiome ein, die zum Beispiel verhindern, dass ich sowas wie die Menge an Mengen definieren kann. Und deswegen kann ich in dieser Paradoxie dann einfach kann ich in dieser Sprache der Mengentheorie dann diese Paradoxie nicht formulieren. Also ich restringiere das Ganze einfach, betrachte nicht alle Mengen, sondern nur bestimmte Mengen, die bestimmte Eigenschaften haben und dann funktioniert das. Und so funktioniert das eigentlich immer, wenn man auf mathematische Paradoxien kommt. Wir werden das auch im Rahmen der Reiztheorie, das zum Beispiel kurz erwähnen. Man sieht, da gibt es eine Paradoxie, wenn ich von einer bestimmten Spezifikation ausgehe und dann versuche ich halt zu schauen, was muss ich alles für Beschränkungen machen, was muss ich alles sozusagen an Restriktionen setzen, damit ich die Paradoxie nicht verliere. Gut, dann, also möglichst kurz zu dieser Terminologie, die wir dann verwenden werden, also die Terminologie der Teilmenge. Beispielsweise, wenn ich da eine Menge habe, also die Menge aller Hunde, die der Teilmenge der Menge der Säugetiere. Also das ist dieses Symbol, das bedeutet, dass die eine Menge in der anderen Menge enthalten sind, oder dass alle Elemente, die in der einen Menge das ist aber auch Teilmenge bzw. Gleichheit gleichzeitig bedeutet. Also eine Teilmenge oder dieselbe Menge könnte man sagen. Das heißt, es würde insbesondere auch gelten, dass Hunde in dem Sinn eine Teilmenge der Hunde sind. Und damit man diesen Fall ausschließen kann, gibt es ein zusätzliches Symbol, nämlich dass ohne dieses Gleichheitsstrich darunter. Oder eben natürlich Hunde auch eine Teilung der Säugetiere werden im Sinn, aber, also das sind die Gelten, aber es sind keine Teilung der Säugetiere. Ja. Also das ist ein wichtiges Symbol, die Teilmengenbeziehung. Das nächste sind die Kardinalzahlen. Also wie gesagt, ich mache das jetzt sehr schnell, lesen Sie das nach, wenn da irgendwas unklar ist. Zu den Kardinalzahlen ist das sagen, wenn wir jetzt bitte Mengen, viele Mengen definieren oder alle Mengen definieren, dann können wir diese Mengen insbesondere, was natürlich in der Mathematik ein ganz grundlegender Vorgang ist, dahingehend vergleichen miteinander oder dahingehend spezifizieren, wie viele Elemente in einer Menge sind. Und diese Anzahl der Elemente einer Menge nennt man die Kardinalzahl. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Menge habe, wo die Elemente P, Q und R drinnen sind, dann wäre die Kardinalität dieser Menge 3. Also die Kardinalität kann man mit diesem Strich oder das heißt noch bezeichnen. Und das kann natürlich gegeben, diese Begriff der Kardinalität unterschiedliche Mengen miteinander verknüpfen und kann insbesondere auch anhand dieses Begriffs der Kardinalität Grundmengen von Mathematik und zahlen Mengen regelrecht definieren. Das heißt, das ist wirklich ein deduktiver Vorgang, der da stattfindet, von wegen aus über Sprache der Mengentheorie und definiert dann auf dieser Grundlage Sprache der Mathematik. Und das ist eben diese Sache, wo man sagt, ich definiere jetzt 0 anhand der leeren Menge, dann definiere ich 1 anhand einer Menge. Das heißt, ist der Definition gleich. Also Definition, dass man die Aussage, dass die zwei Dinge gleich sind oder die Behauptung der Gleichheit von einer Definition. 1 ist die Menge, die die leere Menge enthält, die also die Kardinalität 1 hat. 2 ist die Menge, wo dann die leere Menge drinnen ist und die Menge, die die leere Menge enthält. Das heißt, man kann nur aufgrund dieses Kardinalitätsbegriffs und sozusagen ohne irgendwelche Objekte heranziehen zu müssen, die in der Wirklichkeit existieren, denn da haben wir nur die Realität, alles gesamte Universum der Mathematik definiert. Von allen diesen natürlichen Zahlen, und dann weiter übergehen zu den rationalen Zahlen, zu den reellen Zahlen, etc. Das können wir natürlich nicht im Detail diskutieren, allerdings ist für uns ein Begriff wichtig im Zusammenhang mit Kardinalität, nämlich der Begriff der Abzählbarkeit bzw. der Überabzählbarkeit. Klar ist, dass zum Beispiel diese Menge, die wir so definieren, die Menge der natürlichen Zahlen, dass diese Menge abzählbar ist. Insofern, dass ich sie in einer Folge, in einer unendlichen Folge aufnehme. Also Abzählbarkeit bedeutet nichts anderes als die Möglichkeit, alle Glieder, die in dieser Menge drin sind, alle Elemente dieser Menge in einer Liste aufzuschreiben, die unendlich lang sind. Das geht für die natürlichen Zahlen, das geht auch für die ganzen Zahlen, und dann zusätzlich noch die negativen Zahlen drin haben. Das geht, und das können Sie in den Skriptum nachlesen, auch für die rationalen Zahlen, also für alle Brüche. Ich habe diese Definition dann auch, das können Sie nachlesen. Also rationale Zahlen sind alle Zahlen, die ich als ganzzahligen Grund darstelle. Auch diese Zahlen kann man in einer Reihe aufschreiben, und zwar anhand dieses kantorischen diagonalen Verfahrens. Das ist natürlich, lesen Sie das immer nach. Das ist für uns jetzt, sind die rationalen Zahlen nicht wichtig, deswegen möchte ich das auch nicht besprechen. Was für uns aber sehr wichtig ist, ist dieser Begriff der Abzählbarkeit an sich. Weil tatsächlich es eben so ist, dass es auch mathematische Mengen, also eine Zahlenmengen, die diese Eigenschaft nicht besitzen. Ja? Und das ist das Kontinuum der reellen Zahlen. Also die reellen Zahlen, wo neben den rationalen Zahlen noch sämtliche Wurzeln aus rationalen Zahlen habe, plus die transzendenten Zahlen, das sind dann alle, die noch die überbleiben. Das heißt, es gibt eine Zahlenmenge, die nicht die Eigenschaft hat, absehbar zu sein, das heißt, sie nicht die Eigenschaft hat, diese vier Elemente in einer Liste aufschreiben. Wie kommt man zu dieser Zahlenmenge? Im Grunde genommen ganz einfach. Man nimmt die Zahlen gerade her, ob wir alle Zahlen drauf sein sollen. Man sieht dann, okay, dann haben wir die ganzen Zahlen, die rationalen Zahlen, die Abstrakte. Und dann fragt man sich, ich habe da jetzt schon alle Zahlen aufgedeckt. Dann ist mir immer drauf gekommen, nein, weil es gibt dann eben noch diese Wurzeln ganzzahliger oder rationalen Zahlen, die da nicht abgedeckt sind und so weiter und so fort. Und ist irgendwann mathematisch in den Sinn gekommen, um die gesamte Zahlen gerade zu bekommen, kommt da einiges dazu, um eine Menge zu bekommen, die kontinuierlich ist. Das heißt, wo ich immer zwischen zwei Zahlen und noch eine weitere Linie an der weitere Zahlen habe, kommt man zu dieser Menge der reellen Zahlen. Und diese nicht absehbar, die kann ich nicht in einer Reihe aufschreiben. Das wird für uns manchmal in manchen Überlegungen eine Rolle spielen, deswegen diesen Begriff bitte nicht zu verhindern. In jedem Fall können diese Mengen unendlich sein. Das heißt, zum Beispiel haben Sie die Eigenschaft, dass wenn ich die Menge der natürlichen Zahlen habe, dann ist diese Menge von ihrer Kardinalität her gleich groß wie die Menge der ganzen Zahlen oder wie die Menge der rationalen Zahlen, weil sie eben abzählbar sind. Oder es ist die Menge der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, die sind so ähnlich, gleich groß wie die Menge der natürlichen Zahlen, die bei 1000 beginnt. Oder bei 10.000. Das heißt, wenn ich bei irgendeiner ähnlichen natürlichen Zahl beginne und dann alle natürlichen Zahlen nehmen, die größer sind, dann hat die wieder dieselbe Kardinalität, die sie gesagt haben. Das sind so Zahlenspielereien, die man da machen kann. Oder bei den reellen Zahlen ist es so, dass jedes reelle Intervall, also jeder Ausschnitt, jeder vollständige Ausschnitt aus den reellen Zahlen wieder um dieselbe geht. Das zum Beispiel eben das Intervall 0, 1, das Intervall aller reellen Zahlen zwischen 0 und 1. das für uns wichtig sein wird. Und zwar deswegen, weil das das Intervall von Zahlen ist, die in der Wahrscheinlichkeitstheorie verwendet wird und das man auch im Rahmen der Logik sehr oft verwendet, mit der Interpretation, die wir dann ganz am Schluss der Veranstaltung noch mal kurz besprechen werden. Man sagt, ich kann eine mehrwertige Logik haben, wo ich falsch interpretiere als von Zahlen der 0. Absolut falsch. Absolut wahr sind Zahlen der 1. Und dann habe ich alle möglichen Zahlen, die sich dazwischen irgendwo aufhalten. Also dann zusätzliche Zahlen würde ich einen Übergang oder einen Kontinuum mit den Zahlen der Möglichkeiten. Und da ist es eben dann auch nicht irrelevant zu wissen, dass die Mächtigkeit dieser Menge eben tatsächlich die Mächtigkeit der jeden Zahl entspricht und auch eine Funktion zu sein.
Ja, die Frage, warum ist dann Q nicht abzählbar? Das ist,
Q ist abzählbar.
So ist es abzählbar, ich kann ja einen Punkt bilden, ist unendlich.
Ja.
Und eins, zwei, ja unendlich viele Zahlen.
Wie? Einen Punkt unendlich?
Naja, was weiß ich. Also, ich kann auf jeden Fall alle möglichen, also auf dieser Zahlengerade kann ich auch bilden und dann was nicht nachbilden.
Nein. Wenn Sie nämlich das, die Zahlen machen, das folgende: das Bilden ist auch sehr da. Die Scheibe ist einmal alle Brüche auch 1 und 2, 1 und 3. Ja? Das heißt, da gehen Sie alle Brüche, wo unten 1 steht. Dann schreiben Sie alle Brüche auf, wo unten 2 steht. Und so weiter. Und dann ist klar, dass Sie aufgrund dieser Matrix alle rationalen Zahlen bekommen. Und, so weiter. Und jetzt können Sie Folgendes machen: Sie reihen diese rationalen Zahlen so auf, dass Sie da beginnen, dann kommt die Zahl. Dann gehen Sie da rauf, das existiert. Dann gehen Sie da runter und wieder so diagonal durch. Und also Sie gehen einfach diagonal diese Zahlen der Reihe nach durch und listen so alle rationalen Zahlen untereinander auf. Und daher sind die rationalen Zahlen abzählbar. Und dann stellt sich aber raus, dass eben zum Beispiel solche Zahlen wie die Wurzel aus 2 oder die Zahl Pi eben nicht diese Eigenschaft haben, dass sie rationale Zahlen darstellen. Ja, das heißt, ich finde zusätzliche Zahlen und wenn ich dann, das würde es eh nicht so weit führen, das sind sie gleich zu beschreiben, bis ich zusätzliche Überlegungen anstelle, die mir zeigen, dass in den rationalen Zahlen nicht dieses Kontinuum aller möglichen Zahlen, das dann brauche ich auf der Zahlengerade beschreiben, dann komme ich eben zu dem Schluss, dass es da noch eine Zahlenmenge gibt, die dann nicht mehr die Eigenschaft hat, abzählbar zu sein, überabzählbar ist, aber auf der anderen Seite den Vorteil hat, dass sie dann wirklich alle Zahlen drauf sind, wie ich das sagen würde, auch das sage ich auch. Aber Sie finden da zusätzliche Informationen in dem Skriptum drin, das ist da drin ein bisschen rauf. Hat das ein bisschen mit das Antwort?
Ja, ja, ich verstehe, das ist ein Trick.
Das ist ein Trick, genau. Also Beweise sind meistens Tricks. So, dann. Zwei weitere Begriffe, die wir oft verwenden, sind der Begriff der Vereinigungsmengen und Durchschnittsmengen. Ja. Ich mache das nur anhand dieser Diagramme. Hier vorne sind es zwei Mengen, wo bestimmte Elemente drinnen sind, A und B. Dann wäre die Vereinigungsmenge die Menge, die entsteht, wenn ich einfach alle Elemente nehme, die in einer der beiden Mengen. Das symbolisiert man dann mit dieser Tasse. Die Durchschnittsmenge dann die Menge, die ich erhalte, wenn ich alle Elemente nehme, die in beiden Mengen. Und Sie werden dann, später sehen, oder tatsächlich diese Zeichen da nicht zufällig eine Ähnlichkeit haben wir in unserer Folie auf der Logik mit dem Bruder und dem Bruder. Das ist keine Bedeutung, das ist nichts anderes. Das sind alle Elemente, die in A oder in B enthalten sind. Sprich, das ist ein logischer Bruder. Und das andere bedeutet, das sind alle Elemente, die in A und in B enthalten sind. Sprich, das ist ein logischer Bruder. Tatsächlich ist das ein kleines Deutsch, wir merken, warum ich bin ja auf dem Symbol verwendet. Die Routen. Und ist dann zu den Eckigen übergegangen, um einfach da sozusagen generologisch einen gewissen Unterschied zu machen zwischen mengentheoretischen Sprachen und logischen Sprachen. Und das müsste man nicht unbedingt machen, da finde ich diese Symbole auf jetzt von logischen. Ja, und dann noch veräußere Begriffe, wenn diese Mengen diese Eigenschaft haben, dass es Elemente gibt, die in beiden drinnen sind, dann nennt man sie überlappen. Das ist nicht der Fall, ist eine Diskussion. Das ist nicht das Quatsches, weil der gute Investition macht. Aber bei dem ist doch jetzt nicht so viel bekannt. So, jetzt kommen wir zu den Relationen. Als erstes der Begriff des kartesischen Produktes. Deswegen ist wirklich ärgerlich, also diese zwei Begriffe, die wir als sprechen, nämlich kartesische Produktion, sind für uns eigentlich die wichtigsten. Ja? Letztlich macht, wir reden die ganze Zeit nur über kartesische Produkte und Relationen. Nicht umsonst nennt man diese Logik, die wir da zugrunde legen werden, auch relational. Deswegen gerade das extrem wichtig. Und ich würde wirklich versuchen, lesen Sie das noch einmal nach, weil das jetzt relativ schnell ist. Also das kartesische Produkt kann man folgendermaßen definieren. Ich kann jetzt, wenn ich zwei Mengen habe, oder eine Menge habe, und diese Menge in sich selbst im Sinne des kartesischen Produktes multipliziere sozusagen, dann ist das Resultat die Menge aller, ich schreibe es mal in dieser Menge, die ich darauf, geordneten Paare PQ für die Kinder, dass diese beiden Dinge in der Menge sind. Ja? Also das kartesische Produkt ist die Menge aller geordneten Paare, die ist stabil. Das ist aus dieser Menge. Vielleicht noch einmal kurz zu dieser Menge der ethischen Sprache, das bedeutet immer, ich habe die Menge aller Dinge, die so ausschauen und die Eigenschaft erfüllen, die hinter diesem Strich sind. Das ist ja auch relativ oft. Also die Menge aller PQ, aller geordneten Paare PQ, die Eigenschaft haben, dass beide Bestandteile Elemente oder so. Das kann ich natürlich ausbauen. Ich kann ein kartesisches Produkt definieren, das dreifach ist. Dann bekomme ich halt dann die Menge aller geordneten Tripel, die die Eigenschaft haben, dass diese drei Dinge bei den Personen sind. Und ich kann außerdem, ja, ich werde es dann natürlich weiter fortführen, ich kann dann einfach sprechen von der Menge n hoch n. Und das ist dann einfach die Menge aller n-Tupel. Was heißt das jetzt? Ein n-Tupel ist nichts anderes als eine Liste aus n-Tupel. Ja? Dieses kartesische Produkt n hoch n ist die Menge aller Listen, aller n-gliedrigen Listen, die ich aus Bestandteilen dieser Menge n kann. Und dasselbe Spiel kann ich natürlich auch mit unterschiedlichen Mengen machen. Das heißt, ich kann ein kartesisches Produkt bieten aus der Menge N1, X, N2. Und das ist eben dann die Menge aller geordneten Paare. So. Was müsste da jetzt stehen? Was müssen diese geordneten Paare dann für Eigenschaften haben? Was würde ich glauben? Wenn ich das Produkt zwei unterschiedlicher Mengen biete, das müsste das erste Element, müsste in der einen Menge drin sein, das zweite Element in der anderen. Das ist die Menge aller geordneten Paare, wo das P aus der Menge N1 ist und das Q aus der Menge N2. Und diese Begriffe kann ich so weiter definieren. So, aufgrund dieses Begriffs können wir jetzt den Begriff einer Relation definieren. Und zwar eine Relation, eine zweistellige Relation, beispielsweise, oder eine n-stellige Relation. Und anderes als eine Teilmenge dieses n-fachen kartesischen Produkts. Ja, über die Menge U. Nichts als eine Teilmenge dieses kartesischen Produktes. Ja? Das heißt, im Klartext, Relationen sind immer Mengen von Tupeln. Eine zweistellige Relation zum Beispiel ist eine Menge von geordneten Paaren, eine dreistellige Relation ist eine Menge von Dreiertupeln und geordneten Tupeln. Was ist jetzt der Grund, dass das für uns von einer so großen Bedeutung ist? Die Erklärung ist ganz einfach, weil wir von Prädikatenlogik reden und in der Prädikatenlogik geht es nur darum, Beziehungen zwischen Objekten zu verstehen. Ja? Zum Beispiel habe ich eine einstellige Relation, ja, also eine einstellige Relation ist dann natürlich was? Gar nicht so einfache Frage. Wenn eine einstellige Relation eine Menge von N-Tupeln ist, dann wäre eine einstellige Relation über eine Menge N, die definiert wäre als der andere. Nein, aber fast. Na, auch fast. Eine Teilmenge. Eine einstellige Relation ist einfach eine Teilmenge der Menge. In der Logik, ganz klar die Interpretation, wir haben es der einstellige Relation, ein einstelliges Prädikat, also ein Prädikat, wo ich nur ein Argument habe, und das ist dadurch definiert, dass ich eine bestimmte Menge aus meinem Universal Discourse herauskicke, dass eben diese Eigenschaft T hat. Das heißt, eine einstellige Relation, ein einstelliges Prädikat ist immer eine Menge von Objekten, die eine bestimmte Eigenschaft haben. Eine zweistellige Relation ist dann eine Menge von geordneten Paaren. Ja? Sie haben alle jede Menge Beispiele kennengelernt in der Logik-Einführung. Also, das wäre ja ein Beispiel für so ein zweistelliges Prädikat. Also, wie in Sprache. A liegt B zum Beispiel. Ja? Also, das heißt, eine Relation, die zwischen zwei Objekten stattfindet. Und wenn ich das beschreibe, L, C, D, dann würde das eben bedeuten, dass das Objekt C, das Objekt D. Und so kann man sich massenhaft weitere Beispiele ausdenken, auf der dreistellige, vierstellige, fünfstellige Relation. Und deswegen ist dieser Relationsbegriff die Grundlage, die mathematische Grundlage der meisten Überlegungen, die wir haben. Diese Relationen kann man jetzt dann anhand von bestimmten Eigenschaften klassifizieren. Das ist der nächste Schritt. Was uns wichtig sein wird, nämlich vor allem im Zusammenhang mit Wahlen. Wir haben sehr viel mit so viel Relationen. Und zwar habe ich da ein paar Eigenschaften angeführt. Das ist eine mögliche Eigenschaft von Relation von zweistelligen Relationen. Wäre zum Beispiel die Reflexivität. Die dadurch gegeben ist, dass jedes Element immer zu sich selbst in dieser Relationsbeziehung steht. Das heißt, dass für jedes Element einer Menge A immer A, A, also das geordnete Paar, A, A, in dieser Menge. Eine andere Eigenschaft wäre das wieder Transitivität. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Transitivität bedeutet jetzt, wenn ich A, R, B habe und B, R, C, dann folgt daraus, dass A, R, C. Das heißt, diese Eigenschaft bedeutet, dass wenn zwei Relationen in dieser Form bieten, dann kann das über A und A und B, A und C, A und C. Zum Beispiel ist das eine Relationseigenschaft, diese Transitivität, die aus sehr langen Gründen ganz elementar sein wird in der Zeitlogik. Wenn Sie überlegen, was hat Zeit, dass ein Konzept des Fließens oder der Fortbewegung für eine Eigenschaft, dann ist klar, dass immer, wenn ich sage, zum Beispiel, ein Zeitpunkt X ist früher als ein Zeitpunkt Y und ein Zeitpunkt Y ist früher als ein Zeitpunkt Z, dass dann der erste Zeitpunkt X natürlich auch früher sein muss als der Zeitpunkt Z. Ja? Das heißt, Zeit hätte beispielsweise diese Eigenschaft der Datentivität, das heißt, gewissermaßen das Fortschreiten. Es wird auch tatsächlich so sein, dass wir Zeitlogik dann im Rahmen der Modallogik zum Wesentlichen anhand dieser Transitivitätseigenschaft definieren
werden. ARA, das ist natürlich eine einstellige Logik, bei der nur ein Element.
Nein, das ARA bedeutet einfach nur, dass wenn beispielsweise in der Zeitlogik würde es bedeuten, dass gleichzeitige Zeitpunkte miteinander vergleichen sind.
Aber das ist ja dann nur eine Stelle.
Nein, das ist eine zweistellige Relation. Aber die zweistellige Relation beschreibt, dass Dinge in irgendwelchen Beziehungen zueinander stehen. Nur mit der Beispiel eine reflexive Relation überlegen. Zum Beispiel verwandt sein. Ja? Also jeder ist irgendwie mit sich selbst verwandt. Das wäre sinnlos. Und nie zu sagen, dass ich nicht mehr verwandt bin, dass ich zu meiner Verwandtschaft gehöre. Deswegen ist die Verwandtschaft selbst und reflexiv. Ja? Also jede Relation, ich kann ganz andere Eigenschaften zum Beispiel auch haben und ganz andere Dinge auch aussagen, aber jede Relation, wo das eben gilt, dass dieses Merkmal auch für das Ding selbst gilt, ist reflexiv. Das ist eine unter ganz vielen verschiedenen Ordnungseigenschaften sein. Wenn Sie das noch einmal lesen, geht es auch gut, das sind dann ein paar Beispiele beschrieben. Wir kommen dann später noch darauf zurück, aber wieder ist das vorgreifen, das heißt, ich wollte jetzt schon anfangen, irgendwelche Beispiele aus der Modallogik oder so zu diskutieren, die wir eigentlich nicht haben. Gut, dann noch ganz kurz zum Begriff der Funktion. Der für uns jetzt nicht so zentral wichtig, kann ich nicht so wahnsinnig oft verwenden, aber der natürlich in der ganz elementarer mathematischer Begriff ist. Eine Funktion ist, und das ist das, was man wissen sollte, eine Relation, die sich dadurch auszeichnet, dass sie eindeutig, eine Funktion ist eine Relation, die sich dadurch auszeichnet, dass sie jedem A eindeutig ein Objekt B zuordnet. Das heißt, für jedes A, ich habe das in Formelsprache auch, für alle A aus dieser Grundmenge M unserer Funktion gibt dann dass es genau ein B gibt, sodass ja, das wäre sozusagen die Definition dieses Spezialfalls von Relation eines Funktion. Also ich ordne jedem Element auf der einen Seite des Relationssymbols genau ein Element auf der anderen Seite zu. Und diese Eigenschaft muss natürlich eine Relation im Allgemeinen nicht haben. Das wäre ein Beispiel für eine Funktion, ist ein Beispiel aus der Mathematik, das ist nicht hoch 2. Ich rechne irgendeine Zahl, quadriere irgendeine Zahl und ordne praktisch dann mit jeder Zahl eindeutig die Quadrat zu. 5 ordne ich die Zahl 25 zu, 10 die Zahl 100. Und das bedeutet Eindeutigkeit im Unterschied zu einer Relation, die nicht diese Eigenschaft hat. Also eine ganz andere Relation, die hat zufällig auch das Quadrat irgendwie zuordnet, die könnte dann zum Beispiel eben der Zahl 5 die Zahl 25 zuordnen und die Zahl 50 und die Zahl 77. Das wäre eine Relation, die keine Funktion ist. Das heißt, Funktionen sind Spezialfälle von Relationen. Aber wie gesagt, wir werden in den meisten Fällen eigentlich in unseren formalen Sprachen nur von Relationen reden. Funktionen die auch vorhanden. Nur, die kommen nicht auf der Ebene der anderen dazu. Oder Definition der Sprache. Gut, also wir haben jetzt noch eine Viertelstunde Zeit. Zwei Möglichkeiten. Entweder wir versuchen das Ganze noch zu verarbeiten, oder wir gehen gleich noch mal über zur Aussagenlogik und machen da ein paar Sachen. Wenn man einfach so, wenn Sie jetzt irgendwelche, also wir werden es nicht, jetzt sind Fragen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann können wir das. Ja. Nein, ich kann nur eins zuordnen. Wir haben eine Zahl und diese Zahl ordne ich das Quadrat zu. Das war genau das Gleiche, was ich jetzt gemacht habe. Also ich ordne jeder Zahl, zum Beispiel der Zahl 10, ordne ich das, die Zahl 0.
Es gibt mathematische Funktionen, die mehr als eine Klasse zuordnen.
Nein, es gibt nur mathematische Funktionen, die mehrere Zahlen auch eine Klasse zuordnen. Und die mehreren Zahlen, die keine mathematischen Funktionen haben, wo die insofern mehr eine Zahl zuordnen, als die Zielmenge der Funktion wiederum eine Relation, also eine Tupel von mehreren Gegenständen. Insofern schon, aber es muss immer eindeutig sein. Sie können kein Tupel von Gegenständen zuordnen, indem Sie zum Beispiel einen Punkt im dreidimensionalen Raum zuordnen, dann ist das, was Sie dem dem Ausgangswert zuordnen, ein dreidimensionales Ding, nämlich eine Zahl, die aus einem Tupel, das aus drei Zahlen besteht, die zu zuordnen ist. Aber es muss immer eindeutig sein. Das ist noch eine Frage zum Relationsfunktionsbegriff. Also, was würde ich sagen, ist es vielleicht, wenn ich noch 5 Sätze oder 10 Sätze sage zur Aussagenlogik, dass man sagen wir, im ersten Tag ausschließlich nur Mathematik macht und sehen überhaupt nicht, dass es einfach mit Logik zu tun hat. Also, es ist jetzt so, dass was wir auf der Grundlage dieser mengentheoretischen Sprache machen werden, im Wesentlichen immer ein gewisses Schema aufgebaut. Und zwar, das ist ganz grundsätzliche Aufbau einer Logik, also das betrifft jetzt auch diese Einschränkung, die ich da vorher kurz besprochen habe, nach dieser Zeit. Ich habe gesagt, wir befassen uns hier nur Logiken, die man in einer ganz bestimmten Gruppe von Spielarten erhält, wenn man ganz bestimmte Restriktionen hat. Und eine dieser Restriktionen ist eben die, dass wir Mengentheorie verwenden und keine andere Theorie, sondern zum Beispiel die Kategorientheorie, das wäre eine Alternative zu Mengentheorie, die man diskutiert hat. Und da gibt es dann Kategorien. Das ist eine Restriktion. Und eine andere Restriktion ist die, dass wir immer von einem klaren Aufbau unserer Sprachspezifikationen ausgehen, der insbesondere eine klare Unterscheidung von Syntax und Semantik bezieht. Und da gibt es eben auch Leute, die diese Unterscheidung aus der einen oder anderen Perspektive aufweichen, nicht machen, die nur einen Teil davon machen und so weiter. Die werden wir auch ausklagen. Das heißt, wir können jetzt eigentlich dieses Schema, dieses Aufbau einer solchen Logik aufschreiben und können dann sagen, dass alles, was wir im Rahmen dieser Vorlesung diskutieren, immer nach diesem Schema aufgebaut. Wie schaut dieses Schema aus? Das kennen Sie auch schon von der Einführungsveranstaltung. Ich habe mal als allererstes natürlich ein Vokabular in meiner Sprache. Ich habe ein bestimmtes Vokabular, das ich verwenden möchte. Das heißt, mit anderen Worten, das, was wir als Logik bezeichnen, ist immer etwas, das zumindest insofern ganz nach dem Muster einer natürlichen Sprache aufgebaut ist, als es eine bestimmte Anzahl von Termini gibt, von Zeichen, von Symbolen, aus denen diese Sprache dann aufgebaut ist. Und aus diesen Termini bauen wir dann Formeln, so wie man in der natürlichen Sprache Sätze baut, und interpretieren dann diese Formeln so. Das heißt, wir haben zwar natürlich große Unterschiede, es ist viel mathematischer, es ist in vieler Hinsicht einfach anders konstruiert, aber diese Grundidee, dass man sagt, ich habe ein bestimmtes Vokabular, aus dem ich dann Sätze bilde und diese Sätze werden dann semantisch interpretiert, in dem Sinne, dass man sagt, das bedeutet, das ist eine Teil des Satzes und das andere. Von dieser Grundidee werden wir nie abweichen. Und deswegen können wir das auch quasi einfach einmal in das Vokabular teilt sich dann immer in zwei Teile auf. Das gibt auch für jede der Logiken, die wir besprechen werden. Und zwar haben wir einen nicht-logischen Teil. Den haben wir auch eigentlich immer. Ja. Es gibt, ich sage nebenbei, auch Logiken, die kein nicht-logisches Vokabular führen. Das wird sogar relativ häufig diskutiert. Also zum Beispiel eine Prädikatenlogik, wo ich keine Konstanten habe. Das geht natürlich nicht bei der Prädikatenlogik auf der Stufe, aber das kann ich machen bei einer Typenlogik, Prädikatenlogik höherer Stufe. Die kann man so konstruieren, dass ich nur logische Junktoren habe, nur Variablen, überhaupt keine Konstanten. In so einer Logik hätte ich dann diesen Punkt nicht, also da wäre nur ein logisches Vokabular. Wir werden das allerdings, wir werden es vielleicht erwähnen, aber wir werden im Großen und Ganzen immer solche Logiken diskutieren, die auch ein nicht-logisches Vokabular haben. Man versteht ein nicht-logisches Vokabular ganz einfach für dafür, dass man in einer natürlichen Sprache Namen hat. Also Namen, die Dinge in der Außenwelt bezeichnen. Die Dinge in einer zu dieser Logik selbst externen Wirklichkeit bezeichnen sich für solche Dinge. Das wäre das nicht-logische Vokabular. Namen für Dinge, Namen für Eigenschaften, Namen für Relationen oder auch Namen für irgendwelche Propositionen, für irgendwelche Aussagen, die wir nicht näher spezifizieren. Und das wäre eben dann im Fall der Aussagenlogik, wäre das jetzt einmal unser nicht-logisches Vokabular. Und wir sagen, wir führen einfach eine Reihe solcher Aussagenkonstanten ein. Insofern ist das also so eine unfertige Logik, könnte man sagen. Weil wir diese Aussagenkonstanten einführen, ohne näher zu spezifizieren, wofür die eigentlich stehen. Und das hat den Vorteil, dass die Sprache extrem einfach aufgebaut ist und dass wir bestimmte Zusammenhänge, die sich eben, ohne dass wir das näher spezifizieren, wofür diese Aussagenkonstanten stehen, erschließen können. Und später dann, ich schreibe es jetzt dazu, kommen dann eben solche Dinge dazu wie Individuenkonstanten, Prädikatenkonstanten. Ja. Eventuell noch mal alles. Das ist dann die Frage, ist dann das nicht und dann auf der anderen Seite logisches Vokabular. Und dieses logische Vokabular, das sind ja dann diese Dinge wie Quantoren und Junktoren, Klammern, also irgendwelche Elemente, die Formeln strukturieren, beziehungsweise die dann für bestimmte Beziehungen zwischen Formeln stehen, die man auf einer allgemeinen, rein formalen Ebene spezifiziert. Also im Fall der Aussagenlogik sind es die Dinge wie um oder nicht. Und dann haben wir auch noch sowas, zum Beispiel, das ist um oder nicht. Den dann, genau dann, wenn, und dessen deswegen kann man zum Beispiel wahr und falsch. Für die Topologie, für die Kontradiktion. Wenn man die Teile noch versteht. Die Logik ist nicht nur das Vokabular, erste Ebene. Zweite Ebene, Syntax. Wir beschreiben, wir beschreiben aufgrund dieses Vokabulars dann einfach, wie wir die Formeln dieser formalen Sprache, um die es da geht, spezifizieren können. Das heißt, welche Folgen solcher Symbole, die wir da als Vokabular eingeführt haben, bilden eine brauchbare Formel oder eine sinnvolle Formel, welche Ketten von Symbolen ist. Und das kann man sich dann tatsächlich letztlich, wenn wir leben in Computerzeitalter, vorstellen, dass man das mit einem Computer macht. Also man macht willkürliche Folgen von Symbolen irgendwie und scheidet dann all diese Folgen von Symbolen aus, die nicht gültig gebildet sind, nicht aufgrund der Syntaxregeln der Sprache gebildet sind. Und da ist diese Sprache rigide, im Unterschied zur natürlichen Sprache. In der natürlichen Sprache könnte zum Beispiel so ein Satz wie Wien ist um verwendet. Das könnte in einem modernen Gedicht vorkommen. Also wie könnte man sozusagen, ich kann es unter vorstellen. Ich würde sagen, Wien ist um, das bringt in gewisser Weise was aus, obwohl es grammatisch sinnlos ist. Ja? Deswegen kann man sagen, in der natürlichen Sprache gibt es zwar grammatikalische Regeln, die natürlich festlegen, was ist ein sinnvoller Satz oder nicht. Aber trotzdem kann ich sagen, naja, aber auch alles, was sinnlos ist und was aus den Regeln ausfällt, hat trotzdem Sinn. Und das ist in der Logik nicht so. In der Logik ist das immer als Viktorische. Also ich setze das fest und ich definiere überhaupt nur für diese Formel, die sinnvoll sind, eine Bedeutung und für alle anderen die Bedeutung überhaupt.
Weil in der Sprache kommt das sowieso ein bisschen ab. Da rein. Das sind ja das Wien.
Genau, aber Wien.
Ja, okay, es ist grammatikalisch. Also nicht richtig oder falsch ist, aber.
Ich meine, das ist halt irgendwie.
Das muss man da verstehen wollen.
Ja, man kann irgendeinen Weg finden, wie man sagen kann, dass er uns mit. Und in der Logik kann man das insofern nicht, als man eine präzise Definition hat, die entweder einmal festsetzt, was jetzt sinnvoll oder was nicht. Und das ist eine ganz klare Trennlinie. Das ist sicher einer der fundamentalsten Unterschiede zwischen Logik und natürlicher Sprache. Das ist in der natürlichen Sprache immer mehr oder weniger großer Spielraum drin ist von Wahrheit. Und mehr oder weniger großer Spielraum, der ein Abweichen von Regeln ermöglicht, in fast beliebiger und auf beliebigem Ausmaß, während ich diesen Spielraum in dieser Form der Logik überhaupt nicht. Wenn ich einfach festsetze, ich habe eine Definition, die ist fest, was ist das? Und dann ist es innerhalb dieser Definition bereichsspezifisch möglich, da irgendwelche Interpretationen dran zu knüpfen. Die können dann natürlich vage sein. Das heißt, dieses Vageselement wird für uns natürlich nur verlagert. Das ist nicht, das kriegen wir nicht raus automatisch. Aber wir haben zumindest einmal etwas, das wir präzise machen können, das wir mathematisch formal festsetzen können. Und dann kommt die Wahrheit halt wieder rein, dass wir diese Formulierung dann interpretieren. Gut, das kann man so bedeuten. Aber das ist aber trotzdem ein grundlegender Unterschied zu natürlichen Sprachen. Und alle anderen. So, die Syntax schaut das folgendermaßen aus. Und das mache ich da im ersten mit sicher sehr ungewöhnlichen Prinzip, weil Sie da sehen, wie wir das noch einmal verwendet haben, ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich habe da folgende Terminologie. Ich definiere eine Formel phi, also phi steht im Zusammenhang mit dieser Beschreibung, der immer für Formel. Das ist quasi eine Metavariable. Phi ist eine Variable, die für eine beliebige Formel steht. Und eine Formel phi ist folgend. Es geht um die Aussagenlogik, also diese Definition, die wir auf der Seite 16 finden, wiederum ich da Details im Skript um. Eine Formel phi ist entweder eine Aussagenkonstante phi, wieder eine Variable, das ist p in dem Zusammenhang eine metersprachliche Variable. Eine Formel ist entweder eine Aussagenkonstante oder, und das bedeutet diesen Strich, diesen senkrechten Strich, der in dieser Spezifikation immer vorkommt, steht von logischen Strichen. Also nicht ausschließlich. Die Formel ist entweder eine Aussagenkonstante oder ich kann die Formel bilden, indem ich eine beliebige Formel mit einer anderen Formel in diese Konjunktionsbeziehung stelle. Ja? Warum steht jetzt beide mal das Phi? Einfach weil das Phi bei irgendwelchen Formeln steht. Ja? Das ist ein Metakonzept, das sagt, das ist eine Formel. Ja, das ist ja etwas schrullig, ist mir schon klar, aber es, Sie werden sehen, dass auf Dauer ist es relativ einfach, dann ist es selber schon klar. Oder eine Formel wird so gebildet, dass ich sie mit dieser Oder-Verknüpfung mit einer anderen Formel verknüpfe. Oder eine Formel wird so gebildet, dass ich sie mit dieser Wenn-Dann-Verknüpfung verbinde. Oder eine Formel wird so gebildet, dass ich sie mit dieser Genau-Dann-Wenn-Verbindung verknüpfe. Oder eine Formel wird so gebildet, dass ich sie mit der Konditionsverbindung verknüpfe. Oder, was haben wir noch? Dieses Zeichen, das umgedrehte T, das für eine Kontradiktion steht. Das ist einfach ein, dieses T, das wäre dann unser einziger Platzhalter für eine falsche Form. Das wäre eine Formel, die unter allen Umständen falsch ist. Also das T zum Beispiel würde ich einfach definieren als die Form T, die der normale Aussagenlogik automatisch falsch
ist. Ja, Negationszeichen, da war nicht zu gut.
Gut, das Phi. Das Negationszeichen ist ein einstelliger Junktor, im Unterschied zu einem zweistelligen. Ja? Ein zweistelliger Junktor hat immer zwei Formeln, die damit verknüpft, zum Beispiel und Phi. Ja. Bei einem Negationszeichen habe ich nur eine Formel, wo einfach die einfach negiert wird. Wir können sehen, wie funktioniert das. Ich habe einen Malswert, der diese Formel repräsentiert, und diese Formel Malswert ist einfach das Fehler, dass die Formel die wahr ist, wird jetzt falsch. Also das heißt, was wir da jetzt machen, hat aber noch nichts zu tun mit diesen semantischen Spezifikationen, die wir dem Beispiel geben, sondern wir definieren einfach nur einmal diese Formelmengung. Wir definieren dann so einer Spezifikation, die sich zusammensetzt aus Metavariablen, insbesondere Metavariablen für die Formel, das nennt man phi, und dann aus diesen Oder-Verknüpfungen, die sagen, eine Formel i ist entweder eine Aussagekonstante oder etwas, was ich aus zwei anderen Formeln mit diesem Konjunktionszeichen verbinden kann, oder etwas, was ich aus einer Formel mit dem Zeichen verbinden kann, oder etwas, was ich aus einer anderen Formel mit dem Negationszeichen verbinden kann, oder eben das komische Umgedrehte. Da könnt ihr natürlich noch beliebig erweitern oder auch einschränken, wie wir das sehen werden. Warum machen wir das so auf den ersten Blick abstrakt und kompliziert? Der Grund ist einfach nur der, dass wir relativ oft solche Spezifikationen aufschreiben werden und das soll irgendwie so sein, dass man bei am ersten Blick oder am zweiten Blick erkennen kann, dass das eigentlich der Unterschied zu irgendeiner anderen Spezifikation ist. Okay. Das wäre jetzt die Syntax. Und der dritte Teil ist dann die Semantik. Diese Semantik macht nichts anderes als diese Sprache, diese formale Sprache, die wir in der Syntax auf einer Metaebene schon interpretiert. Im Fall der Aussagenlogik zum Beispiel, indem sie zeigt, wie man diese Aussagen, diese nicht-logischen Konstanten, also die Aussagenkonstanten entsprechend interpretieren kann in einem bestimmten Kontext, wo man weiß, ob jetzt eine bestimmte Aussagenkonstante wahr oder falsch ist. Und zusätzlich dann zeigt sie mir noch, wie die einzelnen Junktoren da sozusagen gegeben, die Voraussetzung, dass ich weiß, was mit den einzelnen Aussagenkonstanten alles interpretieren kann oder muss. Ja? Das heißt, was die Semantik im Wesentlichen macht, ist, dass die einzelnen Bestandteile, die wir in der Syntax eingeführt haben, semantisch interpretiert, mit dem Ziel, für jede Formel angeben zu können, was es bedeutet, für diese Formel wahr zu sein, in einer bestimmten Situation, die semantisch definiert ist. Die Semantik ist immer definiert, dass alle nicht-logischen Elemente der Sprache eine Bedeutung haben. Und die außerdem dann noch in weiterer Folge, die ermöglicht, für bestimmte einzelne Formeln unabhängig von dieser semantischen Interpretation zu sagen, ob diese Formeln sozusagen unter allen Umständen wahr oder falsch sind, beziehungsweise auch ob diese Formeln aus einer gewissen Menge von Prämissen folgen oder nicht. Das heißt, der Begriff der Wahrheit in einer bestimmten Situation, in einer bestimmten möglichen Welt, Begriff, der, den wir sehr oft verwenden werden, ist die eine Sache. Die andere Sache ist der Begriff der logischen Folgerung bzw. der Gültigkeit der Folge. Das sind Dinge, die wir austauschen. Das ist allerdings was wir dann jetzt das nächste Mal in Detail besprechen werden. Jetzt vielleicht nur ganz kurz, also das heißt, wir interpretieren dann diese Formeln und definieren eben diesen Begriff der Wahrheit, der Gültigkeit. Das bedeutet Gültigkeit bedeutet Wahrheit unter allen Umständen. Ja, die Wahrheit ist normalerweise bezogen auf eine bestimmte Situation, auf eine bestimmte Konstellation auf der Ebene der nicht-logischen Gültigkeit bedeutet Wahrheit in allen denkbaren oder in allen formalen möglichen Konstellationen und dann haben wir noch die logische Folge. Also der Gültigkeit, wie wir sehen, in den Zusammenhang stehende Begriff der Folgerung einer Formel aus einer Menge von Prämissen. Also wir definieren dann auf der Ebene der Semantik diese drei Konzepte. wesentlich das gleiche Zettel, das ist auch bei allen Logiken, die wir studieren, und dann kommt noch sozusagen ein gewisser mathematischer Teil dazu, in diesem Fall dann fertig sind, aber die Logik ist dann fertig spezifiziert, das ist ja Syntax-Semantik fertig. Und dann kommen noch dazu mehr oder weniger schwierige, mehr oder weniger umfangreiche metamathematische, metalogische Überlegungen. Ich sage auch gleich dazu, dass gerade in diesem Bereich werden wir sehr sparsam sein. Wir werden da ein bisschen was dazu sagen, wir werden meistens erwähnen, welche Eigenschaften diese Logik jetzt hat, auf der metalogischen Ebene. Wir werden aber keinerlei Theorien beweisen. Das heißt, wir werden nicht beweisen, dass die Semikatologie jetzt bestimmt vollständig ist, weil das ist einfach den Rahmen dieser Veranstaltung weit auszusprechen. Aber grundsätzlich ist es natürlich wichtig, extrem wichtig, diese Logik, wenn man sie aber fertig spezifiziert hat, dann auch noch mathematisch einzuschätzen. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass diese Spezifikationen völlig inkonsistent sind. Es könnte sein, dass da irgendwelche absoluten Widersprüche herauskommen, dass ich zum Beispiel die Definition der Semantik falsch gemacht habe, insofern, als eine Formel in einem Sinn in dieser Definition wahr wäre und in einem anderen Sinn falsch. Ja? Wenn das der Fall ist, dann muss ich die Definition überarbeiten. Ja? Das heißt, wir müssen in jedem Fall natürlich sicherstellen und nachdenken. Erstens, ist diese Spezifikation insgesamt konsistent? Ist diese Sprachspezifikation, ist diese syntaktische Spezifikation konsistent? Ist diese semantische Interpretation konsistent? Und was dann noch dazu kommt, gegeben alle diese Konsistenzbedingungen, die elementar sind, die man natürlich immer stehen muss, das sind dann sozusagen weiterführende Fragestellungen, wie zum Beispiel die Fragestellung, okay, jetzt ist es zwar alles konsistent und wir werden nur solche Logiken behandeln, wo das hoffentlich immer konsistent ist, aber jetzt stellt sich die Frage zum Beispiel, wenn ich da jetzt zu einer bestimmten Situation habe, bestimmte semantische Informationen frage, kann ich jetzt in dieser Situation entscheiden, ob diese Formel beliebige Formel wahr ist. Oder, wenn ich eine beliebige Formel habe, kann ich entscheiden, ob diese Formel gültig ist. Ja? Also Entscheidbarkeit. Und dergleichen Dinge. Und das sind dann natürlich wichtige Kriterien, die wir sehen werden, die es mir ermöglichen, Logiken entsprechend einzuschätzen und zu schauen, was kann ich mit einer Logik eigentlich machen, wo sind die Grenzen der Ausdrucksmöglichkeit in der Logik. Und dann natürlich auch besprechen, wie sehr ist diese Logik zum Beispiel brauchbar für die Zwecke der Metamathematik oder eben auch der Linguistik. Aber wie gesagt, wir werden das jetzt, wir setzen das nächste Mal davor, bei dieser Frage der semantischen und metalogische Spezifikation der Aussagenlogik, die dann in der Tabelle erste Stufe. Und dann, wenn wir uns das übernächste Mal, wie wir schon da noch vorstellen, sozusagen einmal ein bisschen entfernen von der rein formalen Betrachtung, werden wir uns dann überlegen, was ist sozusagen eigentlich das Ziel dieser ganzen Postulierens von Logik, und was kann man damit machen, was müssen wir noch hier nutzen, solche formalen Postulierungen. Das wird jetzt am Anfang mal die Knochen arbeiten und dann sollte man aber langsam auf eine Liste neue Zahlen gehen. Also wenn nicht, dann würde ich Ihnen noch einmal empfehlen, das gut zu gehen. Ich werde auch noch, wo wir Zeit haben, vorlesen. Ich habe deswegen auch den Titel gefunden auf der Homepage und von mir aus auf der Seite. Aber ich würde Ihnen ungefähr die Seiten sein werden, die wir jedes Mal gut nehmen. Also wenn Sie vorher noch immer rumblättern, kann ich sicher nicht schauen, weil da doch immer wieder viele neue. Ja, gut, sei jetzt gar nichts Neues, das sei auch später, wenn wir uns überlegen, vorher, wenn wir später dazukommen, wenn wir das vorher noch mal ein bisschen die ganze Zeit machen.
Okay, dann.